Hallo und herzlich willkommen zu Episode 131 des Focus on Linux Podcasts. Heute wieder mit einer Fokusfolge und heute mit einem Thema, das ich sehr spannend finde und echt lange vor mir hergeschoben habe. Das ist ein Thema, das schon sehr lange bei uns im Backlog steht und ich freue mich sehr, dass wir das Thema heute mal gemeinsam ergründen können. Es geht um Freifunk. Das Ganze ist nicht nur technisch interessant, sondern ist auch bestimmt gesellschaftlich die ein oder andere Diskussion wert. Und ich freue mich, dass wir zum einen mal den Dirk Steingesser in der Runde haben. Hi.
Hallo, grüß dich.
Erzähl uns doch mal, was bedeutet Freifunk für dich und wie bist du zu dem Thema gekommen und womit beschäftigst du dich denn sonst so?
Ja, also ich fange mal mit dem sonst so an. da bin ich in meiner Geek- und Nerd-Welt irgendwie gefangen, neben meiner Familie natürlich. Ich bin jetzt bei der SVA angestellt seit knapp 4 Jahren. Und bin dort im Netzwerkbereich tätig, beschäftige mich aber auch sehr viel mit Automatisierung, eben IoT und alles, was über Netzwerke miteinander kommuniziert in diesem Kontext. Und also Freifunk ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema bei mir. Das war so für mich wirklich so der Start in diese ganze Welt rein, tatsächlich. Oder so der konkrete Start davon. Ich war zwar immer schon sehr technikbegeistert, Computer-Nerd irgendwie, habe alle möglichen Dinge durch und war in der Situation, als ich zu Freifunk gekommen bin, also davor mit meiner Frau dann auf Haussuche und habe halt auch ein Haus gekauft. Und da habe ich dann halt eben gerade die Netzwerktechnik dort gesized. Für dieses Haus.
Mhm. Klassiker.
Einem kleinen,
was genau. Man halt so macht, Hauskauf,
so das Erste.
Erstmal IT-Infrastruktur klären.
Ja, richtig, genau. Also ist bei jeder Hausbesichtigung die erste Frage, gibt es hier schon eine Netzwerkinfrastruktur? Nein? Ja, okay, dann schauen wir mal weiter. Ja? So, der Rest gefällt uns gut, aber ohne Netzwerk geht halt gar nicht. Nee, also natürlich musste ich das hier alles erstmal selbst aufbauen und wie das immer so ist, ist es auch ziemlich eskaliert. Und Freifunk kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht. Ich hatte aber, weil ich jetzt da deutlich mehr Hausfläche hatte oder Fläche, mich da technisch weiter auszutoben und eskalieren zu können, hatte ich die Idee, dass ich doch meine Nachbarschaft auch irgendwie mit einem Wi-Fi versorgen könnte. Ja, so ein kleines Dorf irgendwie und ja, kann man ja vielleicht machen. Und da habe ich mich dann damit beschäftigt, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Also ich kann ja nicht einfach hier mein Hausnetz weiterleiten. Das ist ja blöd. Ja, macht man ja so nicht. Und tatsächlich über diese Idee bin ich dann an Freifunk gekommen.
Ah ja.
Ja, über Recherche. Ja, was kann man da so für Dinge tun einfach? Und ich würde sagen, dass ich da noch ziemlich jungfräulich eigentlich in diesem ganzen Thema war. Und Freifunk hat mir da halt erstmal eine Bestätigung meiner Idee gegeben, aber halt eben auch einen Anlass dazu, da noch tiefer einzusteigen in die ganze Geschichte. Wie teile ich eigentlich Daten oder Zugänge oder Internet an sich. Also das ist ja so ein Medium, was teilweise heute die Menschen immer noch so nur für sich selbst betrachten. Ja, mein WLAN, mein Passwort kriegst du nicht, so in der Art. Ja, gibt es natürlich auch jetzt schon ein bisschen mehr Freiheit und teilweise kriegt man es ziemlich freizügig dann mitgeteilt, den privaten Zugang in dein eigenes Layer-2-Netz ohne Grenze zu deiner eigenen Infrastruktur, das ist ja schon wieder so ein bisschen fahrlässig. Klar, es gibt das klassische Gastnetzwerk in der Fritzbox und den ganzen Krempel halt, was man so mitgeliefert bekommt bei Endconsumer-Hardware. Das war aber nie mein Anspruch und die Idee hinter Freifunk ist halt dann eben auch, ja, du kannst auch, oder eine der Ideen, du kannst halt eben auch einen Zugang zum World Wide Web oder zu Netzwerk oder was auch immer, du kannst Daten auf eine Art und Weise teilen und austauschen, ohne dass du dich eben gerade damit, dass du deine Geldbörse öffnen musst, so in der Art. Ja? Also du musst das nicht auf eine Art und Weise machen, die dir am Ende dann eben schaden könnte. Und danach ist es halt noch mehr eskaliert, jetzt in meinem Fall. Ja? Muss ich halt dazu sagen.
Da können wir vielleicht auch ein bisschen spoilern hier aus dem Vorgespräch. Wir mussten erstmal einen Raum finden, bei dem keine Server-Hardware von Dirk im Hintergrund brummt. Also ich glaube, das spricht schon dafür, dass du generell in dem Thema Homelabbing sehr aktiv und umtriebig bist.
Ja, das ist halt die Sache mit der Eskalation so, ne? Also
Beruf und Berufung, wir alle kennen das Problem.
Richtig.
Ja, schön. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke.
Und dann haben wir mit David Bauer noch eine weitere Person, die auch sehr aktiv im Freifunk-Kontext unterwegs ist. Hi.
Ja, moin, moin. Hi. Danke nochmal für die Einladung hierher. Hat mich sehr gefreut. Ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu halten. Also ich bin zu Freifunk irgendwann 2015 mal aufgeschlagen beim lokalen Treffen hier in Darmstadt und bin aus welchen Gründen auch immer dabei geblieben. Mache das Ganze jetzt also schon seit, 9 Jahren. Time flies. Ich bin bei Freifunk in der Regel eher an der Hardware interessiert. Also das ist das, was mich da irgendwie noch motiviert hält oder dran aktiv hält. An Access Points, Switchen, Routern. Entwickeln da viel Firmware für Debugging, Features. Und warum mache ich das Ganze? Also grundsätzlich ist es schön, wenn man seine Ideen auch irgendwie direkt umsetzen kann. Und natürlich kann man sich ein Lab-Setup bauen, kann Dinge emulieren, aber das Ganze auch in einem Live-Netz zu testen, ist eine andere Situation. Geräte verhalten sich anders, es ist alles außerhalb deiner Kontrolle und das hält mich stark dran motiviert.
Sehr schön. Ja, jetzt hat Dirk schon so ein bisschen angeteasert und vielleicht ist das eine gute Überleitung, direkt in unseren ersten Themenblock mal zu klären, worum geht's denn überhaupt bei Freifunk? Was ist denn so das Ziel des Ganzen? Also ich habe jetzt schon rausgehört, WLAN oder Internetverbindung über WLAN mit anderen Leuten teilen. Was ist denn so das Big Picture?
Oh, das Big Picture. Grundsätzlich, ich sage dazu immer, jeder hat da so seine eigenen Ziele. Es gibt natürlich immer so, ich sag mal, die Covertexte, wie man es halt versucht, irgendwie in vier Sätzen runterzubrechen. Also natürlich ist Teilen von Internet ein Aspekt. Für andere ist es vielleicht auch die Entwicklung von der Technologie. Für andere ist es auch die gesellschaftliche Bedeutung davon, dass man sein Internet auch teilt. Und ich finde das immer ziemlich schwer, auf einen Nenner zu bringen, sondern eher so zu betrachten, okay, hey, was kann ich eigentlich alles machen, wo finde ich die Leute, die da dran unterwegs sind, und diese ganzen Leute auch zusammenzubringen, ist das, was, denke ich, Freifunk in Deutschland auch relativ einmalig macht in dieser Szene.
Ja, das auf jeden Fall. Also mir ist aufgefallen, den ersten Berührungspunkt, den ich mit dem Projekt hatte, ist nach dem Umzug neulich, als ich noch kein Internet hatte, habe ich mal geguckt, ob es einen Freifunk in der Nähe gibt, und es gab tatsächlich eine Straße weiter eins und das konnte ich einfach so nutzen. Also das war auf jeden Fall ein Mehrwert, den ich schon daraus ziehen konnte. Und es ist natürlich gesellschaftlich eine feine Sache, wenn man, wie Dirk sagte, eine Internetverbindung ist ja eigentlich Teil der alltäglichen Teilhabe auch, ne? Also heutzutage findet vieles im Internet statt, findet auch viel des alltäglichen Lebens im Internet statt. Und wenn ich keine Internetverbindung habe, dann kann ich natürlich nicht am Leben vollständig partizipieren, könnte man jetzt überdramatisch sagen, oder?
Also das ist immer die Frage, wo sich dein Leben abspielt, natürlich. Aber klar, du hast natürlich recht. Es ist in vielen Situationen ist man halt eben ohne Internet aufgeschmissen. Wir haben zwar in Deutschland mittlerweile relativ flächendeckend auch mobiles Internet, und das ist auch etwas, was man halt sehr, sehr oft auch hört. Ja, aber ich habe ja genug Datenvolumen. Wo mein Kommentar dazu immer ist, ja, natürlich, das ist ja auch schön, dass das mittlerweile nicht mehr ein allzu rares Gut ist. Aber Freifunk ist halt auch dadurch, dass es sehr accessible, also sehr, sehr, sehr zugänglich ist auf die Leute. Also das ist ein persönliches Ding, auch ein Projekt, welches man auch verwenden kann in Situationen, in denen einem zum Beispiel ein Mobilfunknetz nicht viel bringt. Mhm. Also zum Beispiel habe ich diese Situation, und ich glaube, Dirk, du weißt, auf was ich referenziere. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, okay, hey, ich habe jetzt irgendwie eine Gaststätte oder eine Kneipe und ich habe keinen Mobilfunkempfang da drin, dann bringt mir das meiste Datenvolumen der Erde auch nichts. Ich kann trotzdem nicht angerufen werden, ich kann trotzdem keine Nachrichten kriegen. Und insbesondere in so Settings ist es halt auch sinnvoll, noch kommunizieren zu können mit anderen. Und das ist auch so ein Punkt, wo mir auch Freifunk des Öfteren schon mal sehr, sehr positiv geholfen hat. Ja.
Ja, da kann ich gut anknüpfen. Das ist auch nur danke für die Erinnerung. Ich weiß, dass ich da noch die Hardware austauschen muss in der Bar, die du angespielt hast eben gerade. Ja, aber es ist halt tatsächlich so. Es ist einmal ein sehr einfacher, barrierefreier Zugang. Ja, also du musst dich auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Café oder eine Gaststätte betreibst oder ein Geschäft oder irgendwas, dann hast du ja eigentlich andere tägliche Aufgaben. und du willst dich nicht darum kümmern, irgendwelche Passwörter oder Vouchers oder sonst was an deine Gäste oder Kunden weiterzugeben, um denen halt einen Zugang zu ermöglichen. Das ist einmal schon mal ein Riesen-Benefit, eben auch dieses Barrierefreie, dann aber auch Gastnetz bei dir daheim. Deine Kumpels kommen dich besuchen, Gäste, wie auch immer. Die waren einmal mit dem Netz verbunden und die verbinden sich automatisch immer wieder, egal wo sie sind. Ja, und gerade hier in Darmstadt haben wir halt über 1000 Zugangspunkte.
Wow.
Also kannst du dich da schon, wenn du dich in Darmstadt und Umgebung bewegst, da ziemlich, also damit rechnen, dass du dich irgendwann mal irgendwo verbinden wirst. Dann gibt es natürlich noch andere Punkte, wie dort, wo Vereinsleben stattfindet, Sportplätze und so weiter. Das war halt auch ein Ziel von mir, dass halt eben gerade der Sportplatz um die Ecke dann eben da auch, wenn da irgendwelche Spiele sind oder einfach Menschen aufeinandertreffen, eben auch eine ordentliche Internetverbindung da ist oder eine benutzbare, weil das Mobilfunknetz halt einfach miserabel funktioniert, gerade in kleineren Ortschaften. Aber das sind halt nur Teile der positiven Aspekte. Also gerade für mich war es halt immer auch so eine Art Begegnung mit Menschen, zusammenzukommen, in Kommunikation zu treten mit anderen, weil ich kann etwas, was ich beherrsche, Skills, die ich mir erarbeitet habe, dann eben auch mit anderen teilen. Ja? Und bei mir ist es halt eben dieses ganze Technik-Ding. Ja? Also es gibt sehr viel sinnvolle gemeinnützige Arbeit, aber das ist halt so mein Ding. Das verstehe ich, da weiß ich, was ich tue. Und das ist eben mein Ansatz, dann mit Menschen in Kontakt oder in Berührung zu kommen, die sich mit anderen Thematiken beschäftigen, aber für die da eben, wenn ich dort zum Beispiel jetzt einen Freifunkrouter aufstelle, die halt davon eben auch profitieren können, sich damit aber nicht auseinandersetzen müssen. Kann man jetzt auch wieder ein Fragezeichen dran setzen, aber dazu kommen wir vielleicht später. Also die Auseinandersetzung eben mit dieser Thematik, aber dieses Soziale hintendran war halt auch etwas, was mich immer fasziniert hat, dass ich einen Weg, eine Möglichkeit finde, mein Know-how oder die Dinge, für die ich mich begeistere, mit anderen zu teilen und halt eben auch dafür für Mehrwerte oder für Vorteile zu sorgen.
Ja, Wahnsinn. Ich habe ja parallel mal Links zu den ganzen Dingen, die wir besprechen, findet ihr natürlich wieder in den Shownotes, liebe Zuhörer. Es gibt eine Freifunkkarte und die gibt es natürlich auch für Freifunk Darmstadt. Und ich bin verwundert, an welchen Ecken man hier Freifunkrouter findet. Sogar im Herrengarten, ein relativ großer Park hier, gibt es zwei Freifunkrouter. Da jogge ich regelmäßig dran vorbei und hätte nie vermutet, dass ich da die ganze Zeit an einem Access Point vorbeigejoggt bin. Aber spannend.
Ja, wie, du benutzt dein Handy nicht beim Joggen?
Ja, ich mache leider keine Insta-Reels, während ich laufe. Da fehlt mir dann meistens die Puste zu. Vielleicht sollte ich mal damit anfangen. Was ja auch noch sehr häufig genannt wird in dem Kontext, ist, dass Freifunk auch für ein diskriminierungsfreies Netzwerk steht. Wie würdet ihr das erklären?
Diskriminierungsfrei ist halt eben eine Gleichberechtigung aller Datendienste. Also man kann das Ganze auch im Kontext von dem ganzen Thema Netzneutralität sehen, dass wir halt eben jede Daten, sei es jetzt Peer-to-Peer-Traffic zwischen zwei Nutzern, sei es ein Internet, einen YouTube-Stream, einen Radio-Stream, was auch immer, gleich behandeln. Wir haben keine Bevorzugung von gewissen Diensten. Das ist quasi hier unter diskriminierungsfrei zu verstehen.
Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Das hat ja auch die ein oder andere netzpolitische Diskussion in den letzten Monaten und Jahren ausgelöst, wenn ich an so Add-ons denke von manchen Betreibern, dass gewisse Dienste oder Applikationen zum Beispiel nicht aufs Datenvolumen angerechnet werden oder bevorzugt behandelt werden. Das hat natürlich nichts mehr mit Netzneutralität zu tun, sondern das ist ja dann schon eine Bevorzugung. Und gut, dass das hier nicht gemacht wird.
Ja, wir können es auch nicht. Wir haben kein Accounting.
Ja. Noch besser, wenn es gar nicht erst geht, dann hat man diese Diskussion direkt schon mal erstickt. Was ich mich frage, ist, woher kommt denn die Grundidee des Projekts? Jetzt habt ihr beide gesagt, es ist was Einzigartiges in Deutschland. Woher kommt die Grundidee denn?
Ja, das knüpft auch relativ gut an diesen Punkt an mit. Das ist so ein bisschen das, was du möchtest, was es ist. Also angefangen hat das Ganze in Berlin damals, ich glaube 2003. Stimmt, das war 2003, wir hatten die 20-Jahr-Feier in Berlin letztes Jahr gehabt. Und da war quasi die Idee, dass man seinen Internetzugang mit anderen Personen teilt, wenn dieser zum Beispiel an ihrer Anschrift keinen Internetzugang erhalten können. Mhm. Also das war wohl in Berlin damals, ich bin da glücklicherweise zu jung für, wohl ein Problem zwischen Ost und West, dass in Teilen von Ost-Berlin Internetzugänge nicht verfügbar waren, auch in Innenstadtlagen wie Berlin. Und da ist zum ersten Mal diese Idee mit Freifunk gekommen. Um das auch in einem historischen Kontext nochmal einzuordnen, da 2003, 2004, das war auch diese Zeit von dem Linksys GPL-Fall, von dem WRT54G.
Den kennt sogar ich.
Ja, das, ich glaube, bei dem Gerät werden nun viele gute und schlechte Erinnerungen haben. Man kann ihn noch immer neu bei Amazon kaufen. Also wer das verpasst hat, nicht den Fehler machen. Also es ist noch erwerbbar.
Wahnsinn.
Auch wenn ich diese stackbare Konstruktion mit dem Plastik extrem cool finde.
Oh, stimmt. Da konnte man ja mehrere aufeinander stecken. Geil.
Genau, das war quasi, wenn du fürs IKEA-Rack nicht gereicht hast, dann konntest du einfach ganz viel Linksys aufeinander stecken und das wurde dann besser oder so. Aber auf jeden Fall ist das auch ungefähr in diesem Zeitrahmen passiert und WLAN an sich ist ja auch 2003 noch eine relativ neue Sache gewesen, dass man quasi auch WLAN und Freifunk da zusammen gesehen hat und insbesondere auch dort diese technische Entwicklung im Open-Source-Umfeld gepusht hatte. Also WLAN an sich wurde, glaube ich, erst marktfähig oder beziehungsweise marktpopulär mit den ersten Apple-Geräten, die das damals unterstützt haben. Das war, meine ich, 1999, 2000, so um den Dreh. Mhm. Also Freifunk ist entstanden in weniger Zeit zwischen heute und Covid. Also
ja.
Aber die Bedeutung, die halt Freifunk so ein bisschen hatte, hat sich auch über die Jahre gewandelt. Also mittlerweile ist es so ein bisschen von dem Ganzen, seinen Internetzugang daheim teilen mit anderen Leuten, die daheim Internet haben wollen, zu mit der Verbreitung mit Smartphones und Tablets mehr zu so einer Art Gastzugang, immer noch mit Mesh-Funktionalität gekommen. Einige benutzen das noch immer, um in Flüchtlingsunterkünften Internet bereitzustellen, weil es halt vom Software-Framework dafür relativ gut geeignet ist. Es ist halt sehr, sehr vielseitig und das ist auch das, was ich meine mit, das ist so ein bisschen das, was du daraus machen möchtest. Und ich denke, es wird auch in 5 Jahren noch geben, ob es da heute noch so diese Vision oder diese Gedanken hat. Das werden wir mal gucken.
Jetzt seid ihr ja beide schon relativ lang in dem Projekt unterwegs. Seht ihr da irgendwie eine Entwicklung, also einen Trend, dass es früher wichtiger war als heute oder dass es immer noch ein Thema ist, was jetzt ja auch zum Beispiel davon gesprochen, dass es sehr häufig sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel Geflüchtete mit Internet versorgen will oder auch so Dinge wie in Schulen die Netzverbreitung ausbauen will. Da habe ich das auch schon gehört. Ist das weniger relevant oder gibt es da nach wie vor steigendes Interesse?
Ich denke, die Relevanz ist weiterhin gegeben, mit steigendem Interesse. Wir sind seit so 5 Jahren auf einem relativ konstanten Level, was auch Nutzer und Anzahl der Knoten angeht. Von daher denke ich nicht unbedingt, dass wir jetzt da nochmal irgendwie einen großen Boom erleben werden, was jetzt weder gut noch schlecht ist. Ich denke, es ist immer gut, eine Sache zu haben, die halt eben in die aktuelle Zeit passt. Aber die Relevanz, denke ich, ist weiterhin gegeben, weil es wird weiterhin Situationen geben, in denen es sinnvoll ist, auch WLAN bereitzustellen. Es wird Situationen geben, in denen man auch ein Mesh-Netzwerk, vielleicht auch ein dezentrales Mesh-Netzwerk, schnell aufbauen möchte. Und das sind natürlich die Entwicklungen, die auch bleiben. Also das, was wo wir in der Vergangenheit für gearbeitet haben, ich denke, das wird auch in der Zukunft noch eine Relevanz haben. Also wenn man insbesondere an Mesh denkt, Mesh an sich bei Freifunk, Mesh-Protokollentwicklung, es geht ja schon eine ganze Weile dort los und man hat es jetzt erst so in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren im Consumer-Umfeld gesehen, dass es auch kommerzialisiert wird.
Mhm. Ja, also ich habe das auch damals so wahrgenommen, dass der richtige Schub und raus so aus dieser Nerd-Schiene eben durch die Flüchtlingswelle damals kam. Das hat auch wieder positive und negative Seiten. Also einerseits, klar, man konnte auch sehr, sehr schnell eben diskriminierungsfreie und rechtssichere Internetzugänge eben an Geflüchtete bereitstellen. Es war auch ziemlich kosteneffizient umsetzbar. Mhm. Dadurch hat es natürlich einen Schub bekommen, aber es wurde halt eben auch politisch teilweise ausgeschlachtet. Ja, und wie das dann halt immer so ist, wenn es irgendwas Gutes gibt, gibt es halt dann auch wieder ja, eine mediale Breitretung des Ganzen, was halt vielleicht gar nicht mehr mit dem eigentlichen Sinn und Zweck des Guten was zu tun hat, weil man es halt eben für sich nutzt und die Leute, die das dann halt eben dann da für sich verwenden, gar nicht wissen, worum es da eigentlich geht. Also was ist eigentlich der Kern der ganzen Sache? Was ist eigentlich wirklich das Soziale daran und wie hilft es anderen? Ja, das war so ein bisschen, das habe ich immer als negativ sehr empfunden. Andererseits ist es halt auch dann dennoch, also die Sichtbarkeit ist halt auch gestiegen. Und es wurden dadurch natürlich auch wieder Förderungen breit gemacht, die man sonst nicht bekommen hätte. Und es konnte alles so ein bisschen mehr wachsen. Aber was halt geblieben ist, und das habe ich auch teilweise echt oft gehört, und das hat mich auch immer extrem verärgert, wenn es halt von einem Art, also es wurde dann wie Flüchtlings-WLAN darüber geredet. Mhm. Ja, also es hat diesen Stempel bekommen. Ja, das ist ja nur dafür gut, um eben Geflüchtete hier schnell ja, irgendwie zu integrieren mit Internetzugängen, so in der Art. Ja, und fertig. Ja. Also es wurde sich gar nicht weiter und tiefergehend mit der Thematik beschäftigt. Und das war halt auch einfach so schade, weil es halt viel, viel mehr zu bieten hat. Andererseits hat man es natürlich auch gerne gemacht, weil man ja wieder unter sozialen Aspekten etwas Gutes tun konnte. Ja, also der Schub ist, denke ich mal, noch so ein bisschen geblieben, aber man hat schon gemerkt, dass es dann weniger wurde. Mhm.
Aber nichtsdestotrotz ist die Verbreitung echt beachtlich. Also die Freifunkkarte sagt irgendwas von 32.000 Knoten in Deutschland. Das ist natürlich beachtlich. Also hätte ich jetzt so nicht geschätzt. Das sind echt viele Leute, die da Knoten betreiben und somit Teile eines großen Netzes sind. Was mich direkt zum nächsten Thema bringt, da können wir nämlich mal jetzt so ein bisschen den Wandel oder den Einstieg in die Technik machen. Denn die Frage, die sich jetzt vielleicht auch unsere Zuhörenden stellen, ist, okay, es ist ein gemeinschaftliches Projekt, es geht darum, Internetinfrastruktur zu teilen unter allen. Aber wie funktioniert das denn? Also ich brauche dann einen weiteren Router und die verbinden sich miteinander, oder wie muss ich mir das vorstellen als Laie?
Also das hast du eigentlich schon echt gut zusammengefasst. Ich muss aber trotzdem noch mal ausführlich setzen. Also ja, das Ganze funktioniert mit einem separaten Router abseits von einem DSL-Modem wie einem Speedport, einer Easybox oder einer Fritzbox oder einem Kabelmodem. Wenn du mitmachen möchtest, dann ist der Prozess ungefähr, du kaufst dir ein oder besorgst dir ein unterstütztes Gerät. Häufig ist es auch sinnvoll, mal bei einem lokalen Freifunktreffen in der Stadt mal nachzufragen, bevor man so ein Gerät neu kauft, weil sehr oft haben Leute gebrauchte Geräte da, die sie halt für einen günstigeren Preis oder vielleicht auch sagen, ja komm, hier, das liegt bei mir eh nur rum, kannst du mitnehmen, stellst bei dir daheim auf, halt beziehen kann. Dort kann dann eine Software, die von uns bzw. von der Freifunk-Community entwickelt wird, installiert werden. Dies lokal, also eine Freifunk ist ja dezentral organisiert. Das bedeutet, es gibt in der Regel in jeder Stadt oder in jeder Region einen eigenen Verein oder eine eigene Gruppierung dafür. Und dort kann man die Firmware dann auch beziehen und jedenfalls auch das Gerät oder zum Treffen kommen. Und dann kann man das daheim einstecken in seinen Kabelrouter, wenn man sein Internet teilen möchte. Oder wenn man halt eben vielleicht von seinem Nachbarn das Freifunknetz erweitern möchte, dann kann es auch einfach reichen, das Gerät in einer guten Position aufzustellen, am Strom zu verbinden und halt eben dann dieses Mesh-Netzwerk zu erweitern. Genau.
Okay, das heißt, das Gerät oder die Firmware, die erkennt dann automatisch, oh, da ist in der Nähe auch ein Freifunkrouter, und dann wird das Netz quasi einfach erweitert und fungiert dann wie so eine Art WLAN-Repeater, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also WLAN-Repeater ist eine sehr, sehr vereinfachte Bezeichnung dafür. Aber ja, er erkennt quasi, okay, da sind andere Freifunkrouter, mit denen kann ich mich verbinden. Die stellen mir vielleicht Uplink bereit auch, weil das ist zum Beispiel ein Unterschied im Vergleich zu einem WLAN-Repeater. In einem WLAN-Repeater habe ich einen Weg ins Internet, in der Regel halt mein DSL-Modem, das macht ein WLAN, geht dann WLAN-Repeater. Bei einem Mesh-Netzwerk wie Freifunk kann ich aber auch mehrere Uplinks ins Internet haben. Also wenn ich jetzt eine Mesh-Wolke, wird das quasi so genannt, weil wenn sie sich miteinander verbinden, dann kann das wie so eine Wolke aussehen. Und dort können zum Beispiel für 5 Geräte 3 einen Internetzugang zur Verfügung stellen. Und hinten dran gibt es dann ein Mesh-Protokoll, welches basierend auf Signalstärke, Paketverlust, Geschwindigkeit automatisch den besten Weg oder den besten Exit ins Internet bereitstellt.
Ah, okay. Spannend.
Genau.
Und das sind dann vermutlich so klassische Geräte, also eine Fritzbox, irgendein Linksys Router oder es gibt ja auch viel jetzt so ARM-basierte Router-Hardware, die wird vermutlich dann auch unterstützt. Da gibt es auch bestimmt dann eine Liste, nehme ich mal an, auf der Freifunkseite.
Genau, also auf der bei deiner lokalen Community gibt es ja oft so einen Firmware-Wizard und dort kann man dann, wenn man so ein Gerät zum Beispiel hat, einfach mal den Modellnamen eingeben, schauen, ob's gelistet ist. Ansonsten, wenn man sich eins besorgen möchte, die Communities haben in der Regel auch so eine Liste von empfohlenen Geräten. Das sind so 4-5 Stück, mit denen haben die gute Erfahrungen gemacht. Und es empfiehlt sich dann, sich an dieser Liste zu orientieren. Ja.
Spannend. Und ist das dann eine komplett Eigenentwicklung oder ist es auf Basis von einem anderen Router-Betriebssystem?
Also die meisten, nicht alle, aber sehr viele Communities verwenden Gluon. Gluon ist so eine Art Mesh-Framework, welches von mehreren Communities in Deutschland entwickelt wird. Dann tut jede lokale Community quasi ihre eigene Config dort einsetzen, eine Firmware bauen, also kompilieren, die man sich dann herunterladen kann. Gluon selbst, beziehungsweise eigentlich alle Firmwares, die von Freifunk-Communities verwendet werden, basieren dann auf OpenWRT, wo wir auch dann die meisten Features hernehmen.
Das war, glaube ich, eine BSD-basierte Router-Distro, ne? Oder?
OpenWRT basiert auf Linux. Ich glaube, BSD-basiert ist pfSense und OpenSense.
Stimmt, damit verwechsel ich es immer. Cool. Das ist ja absolut naheliegend, dass man einfach eine quelloffene Firmware oder ein Betriebssystem schon nimmt, das es gibt und das halt eben dann erweitert, um es einfach zu machen, das direkt zu konsumieren. Und ich glaube, du bist auch im OpenWRT-Kontext relativ fleißig, richtig?
Genau, ja. Ich bin da seit 5 Jahren relativ aktiv und beteilige mich da auch an der Entwicklung weiter.
Was sind da so die Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Das ist immer unterschiedlich. Das hängt vom Gemütszustand ab, würde ich sagen. Also natürlich ist es jetzt gerade, geht es darum, dass wir auch für Gluon ein neues Update bereitstellen bzw. Update ausrollen. Da ist gerade relativ viel so Bugfixing-Arbeit an Geräten im Gange, weil wir unterstützen, glaube ich, in der Freifunk-Firmware rund 170 Geräte.
Wow.
Wenn mich nicht alles täuscht. Und da geht natürlich immer mal was kaputt, weil jedes Mal Linux-Kernel-Update kann. Geräte mit exotischer Hardware, zum Beispiel kann es dann sein, wir hatten jetzt den Fall, dass zum Beispiel nur noch 100 Mbit Ethernet funktioniert hat, kein Gigabit mehr. Mhm. Und sowas muss man dann auf den Grund gehen. Aber ansonsten haben wir auch relativ viel, was ich relativ viel gemacht habe, war so Gerätesupport, sehr oft von so alter Enterprise-Hardware, also so Access Points, die abfallen. Oder auch so kleinere Sachen wie Verbesserung vom 4G-Support in OpenWRT oder ein automatisches Channel-Assignment. Wir hatten auch, was wir jetzt in Darmstadt halt auch gepusht hatten und wo wir auch relativ viel entwickelt hatten, war der Support von OWE auf Access Point und auf Endgeräteseite. Zum Kontext hier, OWE, sagt dir was? Oder
nee, sagt mir tatsächlich nichts, habe ich noch nie gehört.
Okay, dann gebe ich einmal kurz einen Rundown. Das ist ein Standard für verschlüsseltes WLAN ohne Passwort, grob gesagt. Also von der Funktionsweise ist es, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, wenn du ein WPA2-Netzwerk verwendest und ein Passwort teilst, dann kann der Session Key, also der Key, womit auch deine Daten verschlüsselt werden, wenn ich das Passwort weiß und ich tue dein Handshake aufzeichnen, dann komme ich auch an deinen Session Key ran. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache jetzt hier kein blödes Freifunk, ich mache jetzt hier mein eigenes WLAN und hänge einfach das WPA2-Passwort draußen an die Tür, dann ist das nicht so sicher, sagen wir es mal so. Und mit WPA3, also mit SAE, ist das Problem gelöst. Aber ungefähr zur gleichen Zeit wurde mit OWE auch ein Standard geschaffen, welcher es ermöglicht, dass die Daten verschlüsselt übertragen werden, ohne dass man halt ein Passwort eingeben muss. Also für mich sieht das aus wie ein ganz normales offenes WLAN. Mhm. Muss kein Passwort eingehen, klickt drauf, automatisch erkennt das Endgerät und der Access Point, okay, hey, die unterstützen OWE, wir können ja jetzt verschlüsselt kommunizieren. Und machen das dann auch, wenn sie es unterstützen. Und Wir hatten das Ganze jetzt in Darmstadt, waren einer der ersten, die das ausgerollt hatten. Also ich glaube, wir hatten auch für ein paar Monate das größte OWE-Deployment weltweit. Klopf auf Schulter.
Cool.
Und hatten uns quasi da um die Integration in OpenWRT, so Bugfixes in Host-APD und auch die Integration davon in Linux Desktop gekümmert. Also Linux Desktop, GNOME, Network Manager hatten wir gemacht dafür dann.
Nicht schlecht.
Ja.
Habe ich bisher echt noch nie gehört. Spannend.
Ja, das wird noch relativ selten verwendet. Ich meine, ich habe es außerhalb von Freifunk bisher einmal bei der S-Bahn Rhein-Main tatsächlich gesehen. Mhm. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr genau wo. Und wo hatte ich es noch gesehen? Das wird auf so Veranstaltungen wie im Chaos Communication Congress ist es auch jetzt quasi das, was meistens verwendet wird statt WPA2 Enterprise.
Jetzt hast du ja schon ein paar Netze in Betrieb genommen, Dirk. Führ uns doch mal durch, was braucht man da? Also wir haben ja schon gehört, du holst hier am besten mal so ein Gerät, das empfohlen wurde in deinem lokalen Freifunk. Und dann habe ich mir so ein, zwei Geräte geholt. Was muss ich dann machen? Muss ich mir da irgendwo einen Account klicken? Oder wie funktioniert das? Wie kann ich da als Netzbetreiber partizipieren?
Ja, also das Barrierefreie spiegelt sich natürlich auch an der Verfügbarkeit von der entsprechenden Firmware oder auch Informationen, Anleitungen wieder. Also im Prinzip musst du dir keinen Account machen, du musst auch nicht Mitglied werden oder so. Ja, also du hast es irgendwo gehört, dein Interesse ist geweckt, du bist auf der Webseite schon mal und siehst da halt schon mal die Geräte, die empfohlen werden, beziehungsweise die aktuell unterstützt werden. Entweder hast du so eins, weil es noch in deiner Elektrokiste rumliegt, was ja auch wieder einen positiven Effekt hat, weil du halt eben gerade alte Hardware dann wieder zu neuem Leben erwecken kannst und auch eben gepflegte Firmware dafür verwenden kannst, die also keine Gedanken machen muss, dass das jetzt 3 Jahre alt ist und Sicherheitslücken hat. Und ja, dann würdest du im Prinzip erstmal recherchieren, wie flächig das denn jetzt, weil du musst ja eine alternative Firmware draufspielen. Und da gibt es dann natürlich von Gerät zu Gerät Unterschiede. Teilweise ist es, oder meistens ist es sehr, sehr einfach. Manchmal oder in Extremfällen musst du vielleicht sogar einen Lötkolben in die Hand nehmen. Je nachdem. Also wähle deinen Gegner sozusagen ja, oder deinen gewünschten Schwierigkeitsgrad. Falls es dich nicht herausfordert, einfach ein Firmware-Upgrade anzustoßen mit einer anderen Datei als üblich, dann such dir halt ein Gerät aus, wo es ein bisschen komplexer gemacht ist. Ja, und dann würdest du jetzt zum Beispiel, da sind auch die Communities unterschiedlich, in Darmstadt hättest du deinen Konfigurationsassistenten und würdest am Ende einen, wenn du, also einen VPN-Key generiert bekommen, wenn du deinen Router direkt eben hinter einem anderen Router zum Beispiel sich mit dem Freifunknetz verbinden lassen möchtest, dann würdest du eben diesen Key brauchen. Den schickst du dann an auch die angegebene E-Mail-Adresse dann zur Freischaltung. Und jemand im Verein würde dann halt eben gerade diesen Key dann freigeben, dass er eben berechtigt ist, sich mit den Core-Servern ja, zu verbinden. Das wäre so der einfache Weg. Wenn du dann damit angefangen hast, freust du dich dann über dein funktionierendes Freifunk, dann denkst du dir, naja gut, aber da hinten in dem Zimmer oder mein Nachbar könnte es ja auch gebrauchen, dann nimmst du halt ein zweites Gerät und lässt die zum Beispiel miteinander meshen. Dann brauchst du auch keinen Key, also du richtest es ein, gehst den Konfigurationsassistenten wieder durch, sagst halt, ja, jetzt aber hier ohne VPN-Verbindung und dann vermeschen die sich untereinander und auf der Karte siehst du dann einen grünen Strich, weil die Geräte sich ja miteinander verbunden haben. Und das ist halt eben so ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass ich dann irgendwann mal auf Dächer geklettert bin und die Nachbarhäuser dann eben mit Richtfunk untereinander verbunden habe, um eben dafür zu sorgen, dass die Mesh-Verbindungen, die damals noch nicht ganz so gut funktioniert haben und über weite Strecken sowieso nicht so gut, dann eben über hochpotente Hardware eben über gezieltes Richtfunk miteinander verbunden sind und irgendwann hast du deinen ganzen Ort untereinander vernetzt. Und das ist so der ganz klassische, typische Weg, den jeder dann nimmt, natürlich.
Natürlich.
Selbstverständlich. Und dann hast du irgendwelche Räume, wo du keinen Podcast machen kannst, weil die Lüftergeräusche einfach viel zu laut sind, wenn in dein Mikrofon reingehen.
Ja, schön. Also du schraubst quasi nicht nur Solarpaneele auf die Dächer in der Nachbarschaft, sondern auch Richtfunkantennen. Das ist doch auch mal eine schöne Freizeitgestaltung.
Ja, sicher. Und irgendwie muss der ganze Kram ja auch mit Strom versorgt werden.
Das stimmt. Wobei, so ein Router braucht ja, glaube ich, nicht so viel Strom. Ne? Also wenn ich habe mal gerade geguckt, so Fritzboxen, die haben so ihre, keine Ahnung, 4-5 Watt, schätze ich jetzt mal, im Normzustand. Also ist ja eigentlich im Rahmen, wo es nicht wehtut, wenn man noch einen zweiten und einen dritten Router hat.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also ein WLAN-Router mit ohne eingebautem DSL-Modem, wenn du jetzt, wenn der einfach nur aktiv ist und jetzt keine Last hat, dann kann man den so ungefähr mit 4-5 Watt einkalkulieren. Wenn man den jetzt auch benutzt, dann können das auch mal so 6-7 Watt sein. Aber da benutzt man auch. Wenn man Dinge benutzt, dann brauchen sie mehr Strom. So ist das halt. Eine Fritzbox mit DSL-Modem braucht tatsächlich ein bisschen mehr. Also das DSL-Modem ist relativ energiehungrig. Das sind so im Gesamtsystem ungefähr irgendwas zwischen 12 bis 17 Watt,
wow,
die eine Fritzbox braucht. Also DSL ist sehr energieintensiv. Deswegen empfehle ich auch sehr oft, wenn man da quasi so diese Liste durchgeht mit empfohlenen Geräten und man sieht irgendeine DSL-Fritzbox, die man rumliegen hat, ist das vielleicht mal zum Probieren ganz nett, aber im Dauerbetrieb kann es schon relativ sinnvoll sein, einfach mal bei der Community nachzufragen, ob vielleicht jemand ein gebrauchtes anderes Gerät noch da hat.
Was sind so übliche Geräte, die ihr benutzt für eure Freifunknetze?
Also wenn ich jetzt ein Gebrauchtgerät so sagen würde, dann fährt man meiner Meinung nach so mit einem Archer C7 oder mit einer gebrauchten Fritzbox 4040 ganz gut. Fritzbox 4040 ist auch immer ein guter Tipp, wenn man in einer Studentenstadt wohnt, wo so Studentenwohnheime mit RJ45 auf dem Zimmer kommen. Die sieht man da sehr oft. Und wenn Leute ausziehen, dann landen die für sehr wenig Geld bei eBay Kleinanzeigen. Oder halt ein Archer C7. Ich selbst jetzt bei wenn es jetzt um neue Hardware geht, hat Zeixel zum Beispiel ein NVA 50AX oder NVA 50AX Pro. So, es sind so Access Points so für zwischen 60 und 80 Euro, mhm, je nach Angebotslage. Das sind, finde ich, ganz coole Geräte aktuell. Haben auch den Vorteil bei den Zeixeln, dass sie auch so eine kleine Pin-Header-Konsole haben. Also wenn irgendwas schief geht, muss man nicht mit Lötkolben rauskommen, sondern einfach nur die Pins anstecken. Das ist ein ganz nettes Feature.
Ja, also man hat vielleicht auch rausgehört, wenn man so den Archer C7 hört und sich damit vielleicht auch schon ein bisschen beschäftigt hat. Die Geräte also sind an sich sehr alt, was aber immer nicht unbedingt bedeutet, dass sie keinen Sinn mehr machen, dass sie keine Leistung mehr bringen. Und da ist halt eben der Vorteil auch wieder, dass die Geräte dann nicht unbedingt auf dem Elektroschrott landen müssen, obwohl sie prinzipiell noch ganz gute Hardware haben und gut funktionieren können, aber halt vom Hersteller nicht mehr gepflegt werden. Und über Freifunk bzw. OpenWRT halt eben lebt die Hardware noch deutlich viele Jahre länger und bringt halt auch noch ihren Nutzen, je nach Einsatzzweck. Aber klar, wir haben natürlich dann auch Limitierungen im Flash zum Beispiel. Also viele Geräte, gerade von TP-Link. TP-Link war ja eigentlich, ich glaube, David, ne, eine Zeit lang hat man gefühlt nur TP-Link verwendet bei Freifunk, weil es halt einfach eine gute Unterstützung hatte. Da sind natürlich jetzt auch schon ein paar Geräte rausgeflogen, die teilweise massenweise gekauft worden sind, aber dann halt eben nicht genug Flash hatten. Also man sollte sich dann schon an die Empfehlungen halten der jeweiligen Community.
Ja, also das sind aber auch alles Geräte, die hatten wir in Darmstadt nie empfohlen. Ich weiß, dass sie anderswo vielleicht empfohlen werden, aber es ist wie mit allem im Leben. Wer Neuware günstig kauft, der kauft in der Regel zweimal. der Gebrauchtmarkt ist, wenn man im unteren Preisbereich bleiben will, sehr, sehr gut. Also man kriegt da wirklich auch ohne Mühen und Not in kurzer Zeit ein gutes Gerät. Aber ich finde auch den Einwurf mit, die Geräte sind dann ja nicht Schrott wegen ihrem Alter, auch ganz gut und vielleicht auch ganz, ganz interessant als Hintergrundwissen, wenn man jetzt so WLAN-Hardware hat. Also in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwie sagt, okay, aktuell zum Beispiel, ich kaufe ein Wi-Fi 7 Gerät. Für den Hersteller ist das Wi-Fi 7 Gerät in dem Moment, wo es den ersten Tag auf dem Markt ist, bereits Schnee von gestern, weil der arbeitet ja an Wi-Fi 8 zum Beispiel oder an 7e. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Und die Software, also die Software-Feature-Implementierung und Performance, die ändert sich in der Regel auch nie ab dem ersten auf den Markt kommen, weil So Features wie zum Beispiel Airtime Fairness, welche ja in den letzten Jahren mit mehr Geräten wichtiger geworden sind, die waren damals kein Thema, die wurden nicht implementiert. Und deswegen nimmt auch die gefühlte Leistung, die so ein Gerät hat, mit der Zeit relativ stark ab, einfach weil die Erwartungen sich ändern. Und das ist, obwohl die Hardware an sich noch immer in Ordnung wäre. Es ist halt alles Software. Und das ist halt der Vorteil, dass wir halt auf eine offene Software setzen, dass wir diese Features alle implementieren können oder von Implementierungen da Gebrauch machen können. Und so ein Gerät in der Regel auch mit der Zeit besser wird und nicht schlechter.
Ja. Ja, und ich finde, am wichtigsten ist wirklich, dass man Elektroschrott vermeidet. Also bloß weil der Hersteller den Support eingestellt hat, macht das ein Gerät ja nicht unnutzbar. Und es ist schön, dass man mit Open Source vielen Geräten einfach nochmal ein zweites, längeres Leben einhauchen kann.
Richtig. Ich denke, man kann das Ganze auch relativ gut mit dem Smartphone-Markt vergleichen, weil dort diese Aufsplittung zwischen der Hersteller kaufe ich, der Hersteller, der den Chipsatz fertigt, wo die Software herkommt, der Hersteller, den Chipsatz fertigt, will halt Chipsätze verkaufen. Und deswegen altert halt eben so ein Gerät relativ schnell. Und selbst wenn der Gerätehersteller möchte, kann er in der Regel oft keine Updates liefern, die den Kernel beinhalten, weil der halt vom Chipsatzhersteller kommt und der ist schon nicht mehr interessiert in dem Moment, wenn der Chip auf den Markt kommt.
Das stimmt wohl. Jetzt habt ihr ja gesagt, es wird dann so ein Mesh-VPN aufgebaut. Jetzt habe ich hier meine 2-3 Router aufgestellt, habe noch so 4-5 Richtantennen ans Dach montiert, so wie Dirk sagte, und habe die Geräte angeschaltet. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also die Router bauen dann VPN zu den nächsten Routern her oder läuft das irgendwo zentral zusammen? Welches VPN wird da benutzt?
Das ist ein klares kommt drauf an. Aber ich sage es jetzt einfach mal, wie es hier bei uns ist, um es mal einfach zu halten. Also die lokale Verbindung mit den anderen Mesh-Knoten, die erfolgt direkt, also über WLAN. Deswegen ist es auch ein WLAN-Mesh. Die Verbindung zu VPN-Servern, die läuft zu zentralen Servern. Also wir haben jetzt in Darmstadt an zwei Standorten stehen, wo das Ganze dann auch Traffic, der Richtung Internet geht, dort abgeleitet wird. Der kriegt dann da eine IP-Adresse vor, die halt eben auf den Verein läuft. Und nach außen in Richtung Internet sieht man dann auch quasi nur, hey, okay, das ist halt von dem Freifunkverein. Als VPN-Technologie haben wir in der Vergangenheit FastD eingesetzt. Das ist ein Layer-2-Tunnelprotokoll, relativ kleiner als OpenVPN. Mittlerweile verwenden wir allerdings ganz normales L2TP, also Layer-2-Tunneling-Protokoll.
Und wie sieht das so aus, wenn ich jetzt die Geräte im Betrieb habe? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwann mal Firmware-Updates für die einzelnen Geräte. Muss ich dann auch jedes Mal wieder im schlimmsten Fall den Lötkolben rausholen, neu flashen? Oder?
Nee, den kannst du eingepackt lassen. Also du kannst gerne auch mit Lötkolben updaten. Das ist dein Gerät. Also wie minus gesagt, wenn man bei uns ja, Sys-Upgrade hat auch ein minus F Flag. Das, wenn du das brauchst, machst du in der Regel was falsch. Also die Geräte, im Rahmen von der Installation bekommst du auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen SSH-Key zu hinterlegen. Mhm. Und dann kannst du, auf der Karte steht dann auch immer eine IPv6-Adresse dort. Und dann kannst du mit dem SSH-Key auch auf die Shell gehen. Das ist eine ganz normale Linux-Shell. Kannst du alles benutzen, was man halt aus dem Linux kennt. Aber Updates, die meisten Communities und auch wir in Darmstadt haben standardmäßig einen Auto-Updater aktiv, mit dem er automatisch quasi, wenn eine neue Firmware herauskommt, diese herunterlädt und installiert. Das ist technologisch bei uns so gestaltet, dass in einem stabilen Firmware-Release mindestens 3 Vereinsmitglieder eine Signatur darauf, also ein Okay gegeben haben auf die Firmware. Und erst wenn diese 3 Signaturen da sind, dann wird auch das Update installiert. Also man kann da nicht einfach hergehen und den Download-Server der Firmware kapern und alle Geräte aktualisieren. Das geht nicht.
Und das Freigeben der Firmware-Version durch den Verein, das heißt, das wird dann manuell getestet oder wird das dann automatisch auf allen Firmware-Modellen, die man so unterstützt, getestet? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist doch bestimmt ein immenser Aufwand, oder? Das sind ja super viele Geräte.
Also in der, wir profitieren dabei ja auch davon, dass wir ja nicht die einzige Community sind. Dadurch, dass wir ja dieses Mesh-Framework verwenden, verwendet ja quasi jede Community dieselbe Softwarebasis, also dieselbe OpenWRT-Version, denselben Kernel. Und wir kriegen natürlich Fehler bei Geräten, die wir jetzt vielleicht nicht haben. In der Regel das auch da über den Issue-Tracker relativ schnell mit und können dementsprechend reagieren. Klar, passieren kann immer was. Wenn ich jetzt irgendein ganz, ganz obskures Gerät habe, kann es auch sein, dass das nach einem Update mal nicht mehr hochkommt. Das kann passieren. Aber ich sag mal, wenn man sich halt die Top mal auf der Karte die Top 10 Geräte anschaut, die in so einem Netz halt drin sind, die versucht man natürlich dann vor so einem Release, vor so einem großen Release auch einfach mal abzutesten und mal ein paar Wochen laufen zu haben, um da halt eben die großen Probleme auszuräumen, wenn sie denn existieren.
Ist euch schon mal passiert, dass ihr eine Kiste beim Updaten gebrickt habt?
Ja.
Kommt das häufig
selbstverständlich
vor?
Selbstverständlich. Nein, natürlich ist es uns mal passiert. Häufig, würde ich sagen, kommt es nicht vor. Wir hatten mal den Fall mit, ich glaube, das war ein Netgear-Gerät, so ein Netgear-Router. Da hatten wir mal den Fall, dass der LAN-Port nicht mehr hochgekommen ist bei allen den Geräten, die wir im Netz hatten. Aber das waren 3 Stück oder so. Und wir konnten dann auch die 2 Knotenbetreiber quasi anschreiben, sagen, hey, kannst du mal den Config-Mode gehen und kannst hier die gefixte Firmware hochladen, und das hat dann auch geklappt. Ansonsten tatsächlich, was teilweise ein Problem sein kann bei Updates, ist, wenn ich jetzt sehr alte Geräte habe mit alten Flash-Chips, also sehr alt sind so 15 Jahre plus, dann kann es tatsächlich sein, dass auch der Flash-Chip physikalisch beim Update kaputt geht. Oh. Also diese das ist Bitrot, der passiert halt. Aber auf der anderen Seite, wenn so ein Gerät 15 Jahre im Dauerbetrieb war und man hat halt eine Ausfallquote von 2%, dann ist das, finde ich, trotzdem noch okay.
Absolut. Also nach so vielen Jahren kann man dann auch mal über ein Upgrade nachdenken. Da hat sich viel, viel getan. WLAN-Chip, Effizienz, Leistungsfähigkeit. Das ist dann ein lohnenswertes Upgrade. Was war dein Worst-Off, Dirk? Du hast ja auch schon viel Router in Betrieb genommen. Was war dein schlimmstes Setup?
Oh, ja, so mein schlimmstes Setup sind eigentlich dann diese Setups, gerade in den Anfängen, wo ich für mich erstmal nicht ohne weiteres physikalisch erreichbare Router eben dann durch Konfigurationsänderungen so geschrottet habe, dass ich halt da auch wieder hinklettern musste. Ja, also, und dann lernt man halt auch, man lernt einfach dazu, was man in Zukunft besser lassen sollte und wie man vielleicht das Design aufbauen sollte, dass man das Ganze vielleicht nicht in der Nacht auf dem Dach klettern beheben müsste. Aber das sind ja auch so Lebenserfahrungen, die man sammelt. Und da bietet halt eben gerade eine Tätigkeit bei Freifug dann auch eine wahnsinnig große Spielwiese, um sowas halt eben auszuprobieren, weil dadurch stirbt jetzt keiner, solange er nicht vom Dach fällt. Man lernt aber halt einfach dazu und macht sich Gedanken darüber, wie designe ich denn sowas eigentlich am gescheitesten. Und am Ende führt es halt dann dazu, dass man das Design auch mit relativ einfachen Mitteln so aufbauen kann, dass man jetzt auch noch nicht mal mehr vor Ort sein muss, um dann Fehler eben zu beheben, wenn man es jetzt nicht gerade gebrickt hat. Das passiert halt auch mal. Ja, aber muss man tun. Wir sagen ja auch in der Netzwerktechnik generell, wenn du es noch nicht geschafft hast, ein komplettes Unternehmen einfach mal komplett offline zu setzen mit irgendeiner Konfigurationsänderung, dann weißt du nicht, was du tust. Aber ich sag mal so, dass dieser Auftrag von Freifunk, also das ist auch wieder so eine persönliche Definition von mir halt eben, dass dieser Auftrag genau dafür sorgen soll, dass man sich mit der Technologie auseinandersetzt und versteht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Also einmal von der Hardwarebasis, aber dann halt eben bis auch auf die Softwarebasis beziehungsweise Netzwerkdesign dann eben. Und da kann man halt auch sehr viel Fehler machen, auch bei Freifunknetzen.
Was war bei dir das Worst-Off, David? Musstest du schon mit Lötkolben irgendwo einen UART-Port dranlöten, damit du debuggen konntest? Das hattest du vorhin schon so angedeutet.
Ach, das mache ich andauernd, das ist nicht Worst-Off. Also mein Worst-Off beinhaltet einen Lötkolben. Also ich weiß noch, wir hatten, das war nachts um 2:30 in einer ehemaligen US-Kaserne, wo wir das Problem hatten, dass die doch vorhandene Netzwerkinstallation in der Augenklinik defekte Adern hatte und selbst Fast Ethernet, also es waren genau die Adern kaputt, die man für Fast Ethernet gebraucht hätte, die Adernpärchen. Und dann im Kerzenschein mit einem akkubetriebenen Lötkolben zwei Netzwerkkabel richtig auf falsch und falsch auf richtig gelötet wurden, um doch noch 100 Mbit über so eine Strecke zu übertragen. Also ich glaube, das war schon viel tiefer geht's nicht. Das war so mein Worst-of-Moment.
Klingt auf jeden Fall nach, wie mache ich mein Leben spannender?
ich meine, kreative Lösungen sind ja das, was uns auch jetzt da den Spaß halt auch bringt. Und das sind halt auch Sachen, klar, ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, aber wenn ich irgendwann nochmal in diese Situation komme, dann weiß ich, hey, ich kann mir hier so einen Adapter der Schande bauen, zweimal, und kann mir hier mal kriegt doch noch 100 Mbit über diese Äderchen.
Ja, also diese typischen Frickellösungen halt.
Ja.
Aber Hauptsache es läuft.
Nichts ist so beständig wie ein Provisorium, oder wie war das?
Ja, ja, also ich weiß, andere Leute hatten dann noch, mussten auch schon in einem Hauptanschlusskabel, das im ehemaligen Telekom-Tagungshotel rausgekommen ist, die DSL-Leitung finden. Das sind dann, glaube ich, auch so kreative Momente.
Sehr schön.
Hast du bei dem Wort Tagungshotel eigentlich noch dieses Augenzucken, David?
Ja, ja.
Ja.
Jetzt nehmen wir mal an, unter den Zuhörenden sind jetzt einige Leute, die jetzt sagen, Mensch, das klingt total toll, das ist ja niederschwellig und einfach, ich muss mir nur so ein bisschen Hardware hier organisieren und regional mal gucken, was für ein Verein es da gibt. Was sind denn so rechtliche Themen? Also ich habe jetzt rausgehört, Freifunk ist ein Verein in Deutschland mit lokalen Ablegern. Ihr habt jetzt zum Beispiel von Freifunk Darmstadt gesprochen. Ist das so? Ist es quasi Freifunk so als Dachverein und dann regionale Ableger?
Das ist im Groben schon richtig. Also es gibt einen großen Verein. Ich glaube, das ist der Förderverein Freie Netze, Netzwerker e.V., irgendwie sowas in Berlin. Den brauchst du natürlich, um so Sachen halt auch zu haben wie eine Markenrechtseintragung. Also, dass dann niemand irgendwie jetzt das Logo von Freifunk nimmt und sagt, so, das ist jetzt meins und ihr habt jetzt hier bitteschön hier mir Geld zu bezahlen. Für sowas braucht man halt einen Dachverein. Wir leben noch immer in Deutschland. Aber sehr oft sind die dezentrale Organisation in Darmstadt hängt das jetzt zum Beispiel am lokalen Hackerspace dran. In anderen Städten, in Karlsruhe zum Beispiel, haben die einen eigenen Verein. Das ist regional immer relativ unterschiedlich organisiert. Aber auch dazu, um mitzumachen, kenne ich eigentlich keinen Ort, wo man jetzt auch irgendwie formal Mitglied von einem Verein auch werden muss. Das gibt es so nicht. Also wenn du jetzt einen Freifunkknoten betreiben willst oder das VPN nutzen willst, dann muss man dafür kein Mitglied werden von den Vereinen.
Und vor allen Dingen hier so ein kleines Nischenwissen, das bestimmt hier die Leute draußen interessiert. Freifunk hatte sogar in die Abgabenordnung Paragraf 52 gemeinnützige Zwecke geschafft, richtig?
Ja, also da hatten wir tatsächlich auch in Darmstadt jemanden damals gehabt, der an diesem Projekt beteiligt war, dass man quasi Freifunkvereinen auch eine Gemeinnützigkeit anerkennen kann. Und Freifunk ist in der gesamten Abgabenordnung quasi der einzige Markenname, der es reingeschafft hat, der im Markenregister steht.
Das ist echt spannend. Also auch das packen wir mal in die Shownotes, aber ich zitiere hier auch mal: Unter den Voraussetzungen des Absatz 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen, Absatz 23, die Förderung der Tierzucht, Pflanzenzucht, Kleingärtnerei, traditionellen Brauchtums, einschließlich des Karnevals, der Fastnacht, des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Freifunks und des Modellflugs und des Hundesports. Also was für eine Dramaturgie auch in der Auflistung. Also finde ich richtig gut.
Ich frage mich nicht, wer da entscheidet, wo ein Zweck eingefügt wird. Ich habe es auch gelesen und ich habe versucht, eine Logik hinterzufinden und habe sie nicht gefunden.
Ich kann auch keine erkennen. Also ihr habt auch schon gehört, Absatz 23, es gibt insgesamt 26. Da ist viel reingepackt worden in diesen Paragraphen.
Was ich daran nur ein bisschen schade finde, ist, dass es nicht auch die Österreicher, klar, es sind deutsche Abgaben in Ordnung, aber in Österreich heißt der Freifunkverein Funkfeuer.
Okay.
Und hätte jetzt in der Abgabenordnung Funkfeuer gestanden, hätte das auch ein bisschen Charme gehabt irgendwie.
Spannend, habe ich so auch noch nicht gehört. Initiative für freie Netze, funkfeuer.at. Ja, das sieht nach einem ziemlich ähnlichen Setup aus.
Ja, ist vergleichbar auf jeden Fall. Wobei es ja Freifunk auch tatsächlich schon in die Schweiz geschafft hat. Also gerade von Basel aus gibt es halt auch wirklich grenzüberschreitende Mesh-Verbindungen dann rüber nach Deutschland.
Genau, die Österreicher, es gibt einige Stadtgruppen dort, die auch den Software-Stack, den auch Freifunk in Deutschland verwendet, benutzen. Also da ist Überschneidung da, noch Kommunikation.
Das stimmt, ja. Also sieht man auch auf der Karte, Deutschland ist ja natürlich sehr omnipräsent. Ich sehe hier ein bisschen Belgien, Schweden ist hier auch mit dabei, Finnland, aber dann wird es auch schon dünn. Türkei gibt es ein paar, also es ist schon ein sehr deutschlandzentrisches Netzwerk.
Es gab auch mal Freifunkknoten in Mumbai, also
spannend. Was natürlich jetzt auch zum Thema rechtlich vielleicht nochmal ganz interessant ist, das ist hier natürlich keine rechtliche Beratung, das müssen wir, glaube ich, schon mal klarstellen. Aber was auch auf der Webseite draufsteht, wenn man sich den Firmware-Assistenten anguckt, ist der Punkt Störerhaftung. Was bedeutet das denn jetzt?
Genau, die Störerhaftung in dem Sinne, das war auch ein politisches Projekt bei Freifunk, diese eine Rechtssicherheit auch dafür zu geben, dass man nicht in die Haftung antreten muss für Vergehen, die über den eigenen Internetanschluss getätigt werden. Also grundsätzlich bei Freifunk ist es so, in dem klassischen Setup mit den VPN-Endpunkten, dass der Traffic ausgeleitet wird Richtung Internet über Server vom Verein, über IP-Adressen vom Verein. Also man sieht den privaten Internetanschluss gar nicht mehr extern. Aber das ist auch ein rechtlicher Belang, dass unabhängig dieses Umstandes Freifunk sich dafür eingesetzt hat, dass dieser Paragraph der Störerhaftung in der Form, wie sie früher im Gesetz stand, dementsprechend angepasst wird. Man muss auch sehen, solche Gesetze, die historisch geschehen, altern teilweise auch nicht. Also wenn ich jetzt sage, okay, wann wurde dieser Paragraph wahrscheinlich geschrieben? Vielleicht in den 80ern, ne? Mhm. Und ich kann natürlich nicht mehr in den damaligen Kontext sehen, aber vielleicht war damals auch die Intention eher, dass eine Störung des Telekommunikationsnetzes halt eben davon eher abgedeckt ist, dass ich irgendeine alte Vermittlungsanlage damit außer Betrieb setze. Und Regeln von damals kann man vielleicht auch weniger schlecht auf neue Technologien übertragen.
Das stimmt. Ich meine, man ist ja kein Internetanbieter in dem Sinne. Du hast vorhin gesagt, es gibt kein Accounting, man hat keinen Einblick in den Traffic. Das heißt, ich kann jetzt nicht sehen, wer auf welchen Seiten er mit welchem Gerät ist. Das macht mich ja dann nicht zum Anbieter. Kann ich ja auch technisch gar nicht sein.
Genau. Also am Ende ist auch die Sache, heutzutage ist der ganze Traffic verschlüsselt. Also vielleicht siehst du noch DNS-Queries, aber nur weil ich zum Beispiel einen DNS-Namen auflöse, heißt das ja auch nicht, dass ich jetzt irgendwie was auch immer mache. Von daher ist auch da mittlerweile auch ein Wandel geschehen, dass es technisch auch gar nicht mehr möglich ist, egal ob es jetzt Freifunk ist oder ein kommerzieller Hotspot-Betreiber.
Aber was sind denn so Dinge aus dem Alltag, die so passieren könnten? Habt ihr da Erfahrungen gesammelt, die ihr teilen möchtet?
Also ich selbst oder wir haben da jetzt keine Erfahrung gesammelt, aber ich kann da eine Geschichte zu erzählen, nämlich was ja die auch so passiert ist. Es gibt ja Städte in Deutschland, da funktioniert die Welt ein bisschen anders. Das ist zum Beispiel die Hauptstadt, die heißt Berlin, also angenommen, es gibt so eine Stadt. Und man ist in der jungen Naivität dorthin gezogen und hat festgestellt, dass man da vielleicht doch nicht leben möchte und möchte wieder wegziehen. Dann muss man natürlich auch seine Wohnung ausräumen und dementsprechend in einen Transporter oder Sprinter verbringen, um sie wieder nach Deutschland zu fahren. Und wenn sich nun dabei jemand den Fuß verletzt und man muss draußen vielleicht kurz auf den Rettungswagen warten, mhm, und man hat Teil von einer Couch im Treppenhaus stehen und man ist in Berlin, was könnte da passieren?
Dass sie vielleicht schneller weg ist, als man denkt, weil Cousin von Kleinanzeigen abholt?
Ja, die Kleinanzeigen ist dann eher opportunismus.kleinanzeigen.de. Genau das könnte passieren. Und dann wow, kann es, wie du es gesagt hast, auch passieren, dass nach einer Woche und du plötzlich deine Couch bei eBay Kleinanzeigen findest oder die Couchteile bei eBay Kleinanzeigen, besser gesagt. Und du dementsprechend natürlich zur Polizei gehst, um halt Anzeige zu erstatten, in der Hoffnung, dass wenigstens irgendwas passiert, dann kann es durchaus sein, dass du dann irgendwann einen Anruf bekommst mit der Bitte um Herausgabe von Personendaten. Wenn du dann ein Freifunknetz betreibst, dann passiert dir sowas in der Regel, wenn du das Freifunknetz betreibst und deine Couch über dein Freifunknetz, also du der Betreiber der Vereins, also Vereinsvorstand quasi bist und dass dann bei dir quasi versucht wird herauszufinden, wer denn deine Couch geklaut hat. Also das soll schon mal passiert sein. Aber ich glaube, das ist dann das, also das ist dann auch wirklich die Ausnahme. Und wie gesagt, das ist auch nur passiert, weil es dem Vereinsvorstand passiert ist. Aber ja, das sind so Dinge, die passieren könnten.
Sehr schön, sehr schön. Ich meine, juristisch ergibt das absolut Sinn, aber sorgt bestimmt auch für wirre Blicke bei der Person, die das bearbeitet. Hä, Moment, da ist jetzt irgendwie Kläger und Angeklagter in derselben Adresse oder im selben Netzbereich. Das ist bestimmt auch spannend.
Ja, ich bin auch auf die Erklärung gespannt, der Polizei gegenüber, warum man sich jetzt gerade selbst anzeigen möchte, wenn man seine eigene Couch über eBay Kleinanzeigen verkaufen möchte.
Ja, ich denke, das sind dann so Fälle, einfach, ich würde jetzt nicht dem Freifunk die Schuld dafür geben. Ich denke, das liegt dann eher an der Stadt, in der man das Freifunk aufgestellt hat. Ja, aber das sind so lustige Geschichten.
Das auf jeden Fall. Und wir packen in die Shownotes auch einen Link zum Freifunk-Wiki. Da gibt es nämlich auch die üblich gestellten Fragen nochmal zum Nachlesen, also in puncto Haftbarkeit und so weiter. Wie gesagt, das hier ist keine rechtliche Beratung, aber da kann man nochmal reinschauen. Und wie gesagt, die 32.000 Knoten, die sprechen ja dafür, dass das Konzept, so wie es hier ausgedacht wurde, auch juristisch passt, sonst würden das ja nicht so viele nutzen. Was mich jetzt zu der Frage bringt, wie sieht es denn um die Zukunft des Projekts aus? Also das Ganze sind ja Vereine. Wie finanziert sich das denn so? Also gibt es dann Leute, die dann einfach spenden oder wird das auch staatlich gefördert?
Das kommt immer darauf an. Also natürlich, wir haben jetzt zum einen die Gemeinnützigkeit, was schon sinnvoll ist, weil dadurch auch die Spendenbereitschaft steigt. Aber es gibt auch oft, ist natürlich in jeder Stadt ein bisschen anders und jeder hat dann eigene Philosophien, dass man vielleicht Partner haben, die Hardware oder vielleicht Server oder Rackspace bereitstellen in einem Rechenzentrum oder dass man vielleicht Firmen hat, welche ausrangierte Access Points spenden oder bereitstellen. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir keine deutschlandweit große Förderung haben. Es gibt Förderungen in einigen Bundesländern, also in Niedersachsen weiß ich, dass es das gibt oder gab und in Berlin, Brandenburg gab es das mal. Aber deutschlandweit gibt es da keine zentrale Förderung.
Was sind denn so Themen, die eventuell auf der Roadmap stehen? Also wir haben jetzt schon gehört, das Projekt gibt es schon eine Weile. Gibt es da irgendein Big Next Thing oder etwas, das ihr euch wünschen würdet für die Zukunft?
Wünschen. Also die Roadmap an sich ist immer, hängt natürlich auch an der lokalen Community. Wenn ich jetzt technologische Roadmap sagen würde, dann wäre es für mich eine Verbesserung von quasi großen Deployments, eine automatische Kanaloptimierung, solche Sachen, dass wenn ich quasi ein großes Netz mit vielen Clients habe, dass das auch sich effizienter selber optimiert und betreiben lässt. Und Wünsche an sich, also ich denke, ein großer Wunsch ist, dass die Leute auch aktiv werden. Also zum einen ist das ein Wunsch auf der Seite von den Leuten, die alt eingesessen sind, dass man auch Leuten, die Interesse an diesem extrem komplexen Thema haben. Also es ist nicht, dass ich da jetzt irgendwie mir das durchlese und ich habe es einen Tag durchdrungen, das kann Wochen, Monate dauern. Aber da auch den Leuten zur Seite stehen und gleichermaßen auch, dass die Leute bereit sind, sich auf sowas einzulassen. Also wir haben tatsächlich jetzt keine stabile Wachstumsrate auch bei Aktiven. Mhm. Und viele Leute, die das machen, die machen das schon eine ganze Weile. Und wenn ich einen Wunsch frei habe oder einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, auch mal mehr neue Leute zu sehen, die da offen für sind und sich mal zum Treffen kommen.
Wie viele Leute sind denn aktiv in der Community? Wie muss man sich das vorstellen? So grob.
Ich kann es jetzt deutschlandweit natürlich nicht sagen, aber ich würde jetzt für Darmstadt sagen, dass es über den Daumen gepeilt so weniger als 10, ungefähr so um die 5 sind. Aber ich habe jetzt auch nicht alle Gesichter, alle Nasen durchgezählt.
Ja, du hast halt im Hintergrund doch einiges an Arbeit. Also ich nehme mich da nicht selbst raus, allein durch familiäre Umstände, Arbeit und der ganze Alltag ist so eine Tätigkeit da natürlich auch schwierig, dann noch zusätzlich im Alltag abzubilden. Aber es ist halt dennoch ein gesellschaftlich wichtiges Thema auch, meiner Meinung nach. Also es hat viel Gutes getan, es wird auch in Zukunft Gutes tun können und halt eben mit technologischem Ansatz. Es hat meiner Meinung nach auch so einen inoffiziellen Lehrauftrag oder beziehungsweise Lehrmöglichkeiten eben für junge Leute. Und man kann sich vor allem herstellerunabhängig eben mit der gesamten Technologie auseinandersetzen. Und deutlich mehr teilweise auch noch, als man das vielleicht in üblichen Lernwegen oder Ausbildungswegen mitbekommen würde. Und wenn ich meinen Wunsch ausdrücken dürfte, wäre es halt eben, dass sich deutlich mehr jüngere Leute damit eben auseinandersetzen und die ganze Sache, die Infrastruktur hintendran am Leben halten einfach auch. Weil es ist halt nicht damit getan, dass man eben nur Knoten aufstellt, also frei von Knoten eben Router. Das Ganze muss ja auch irgendwo in den Backbone fließen können. Und das Ganze muss gemanagt werden. Also da ist schon auch ordentlich Arbeit, auch mit Rechenzentrumsansatz eben gerade. Ne? Und das ist sowas, wie der David auch schon sagt, da muss die Anzahl der Aktiven weiter wachsen, damit es nicht irgendwann kollabiert.
Ja, dann weißt du definitiv, was du jetzt in deiner zukünftigen Erziehung berücksichtigen musst.
Ich bin dran, David, ich bin dran.
Vielleicht mal den Router.
Richtig, jetzt.
Danach.
Die ganze Kiste da hinten.
Danach gibt's Fernsehen.
Genau. Das könnte man doch wunderbar, um dich zu nerdsnipen, Dirk, das kann man wunderbar in so einen Home Assistant integrieren, ne? Dass wenn erst das Lernziel erreicht ist, dann wird automatisch das WLAN aktiviert für das dedizierte VLAN für die Kinder. Also technisch alles machbar, was David hier gerade anteasert.
Definitiv, ja. Ja. Apropos Werbung, was macht eigentlich die Podcast-Planung für Home Assistant?
Da hatten wir letztes Jahr eine fantastische Folge mit Pascal Witzeli. Aber das ist was, das können wir nochmal wiederholen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, da kann man alle zwei, drei Jahre mal reinsteigen. Da gibt es bestimmt ein paar News. Und vielleicht gibt es ja dann so eine Integration, Freifunk, Home Assistant. Ne, das wäre doch auch eine tolle Brücke, die man schlagen könnte.
Sicher, ja.
Gut, nehmen wir mal an, die Zuhörenden fanden das jetzt spannend. Wo würdet ihr die Leute hinschicken, wenn die sagen, sie würden gerne mitmachen? Also wir haben gehört, im Verein, also im lokalen Ableger von Freifunk sich engagieren, wäre auf jeden Fall eine Option. Aber wenn ich erstmal nur loslegen und selbst nutzen will, wo würdet ihr die Leute hinschicken?
Also ich denke, was nicht verkehrt ist, wenn man in einer Stadt oder in einer Region wohnt, einfach mal Freifunk und Stadtnamen oder Namen von der nächstgrößeren Stadt in Google einwerfen. Und dann, wenn es um Mitmachen, also aka Router betreiben geht, dann findet man von dort in der Regel alle Infos, die man dafür braucht. Also empfohlene Geräte, Firmware-Download. Wenn es in der nächstgrößeren Stadt nicht gibt, dann am besten einfach mal auf der Freifunkkarte, also gibt es bei Google, einfach mal nach Freifunkkarte suchen. Und dann kann man auch schauen, zu welcher Community so die nächsten Knoten bei sich in der Nähe gehören, wenn man draufdrückt. Dann steht da in der Regel Freifunkgruppe, auch mit einem Link zur Webseite.
Und es gibt wirklich kaum Flecken, wenn man mal in die Karte reinzoomt in Deutschland, wo keine Freifunknetze sind. Also das ist wirklich der einzig größere Fleck, den ich jetzt hier irgendwie sehe. Das ist halt Elbhöhen-Wendland. Aber ansonsten sehe ich hier wirklich sehr viel Knoten. Also das scheint hier wirklich innerhalb Deutschlands sehr aktiv genutzt zu werden.
Auch auf Helgoland.
Stimmt, Tatsache. Wahnsinn. Krass.
Mehr auf Helgoland als auf Sylt sehe ich gerade.
Ja, habe ich auch gerade direkt geguckt, um mal zu benchmarken, welche Insel jetzt mehr sich für das Teilen von Internet einsetzt. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die ganzen Infos. Ich würde vorschlagen, wir beenden die Episode natürlich wie gewohnt mit Tool- und Medientipps. Und ich sehe hier ganz viel Freifunk-related Links in den Shownotes. Was habt ihr denn mitgebracht? Was wollt ihr denn teilen mit unseren Zuhörenden?
Ja, also zuerst einmal den Mesh-Viewer von Darmstadt-Freifunk natürlich, wenn man hier regional die Nähe hat. Ist halt so ein Tool- und Medientipp von meiner Seite, weil ich glaube, dass ich diesen Browser-Tab seit knapp 10 Jahren dauerhaft geöffnet habe bei mir. Es ist ein perfektes Monitoring-Tool auch über deine eigenen Freifunknoten. Ja, ist auch eine Karte. Also man kann vielleicht nicht drauf navigieren, aber man kann sich vielleicht eine Position suchen. Und dann sieht man auch gleich, ist da auch ein Freifunkknoten eigentlich in der Nähe? Habe ich da barrierenfreien Internetzugang oder nicht? Das Zweite ist natürlich jetzt, weil wir halt eben den Darmstadt-Bezug hier haben, jetzt regional, die allgemeine Webseite eben von Darmstadt Freifunk. Aber man kann natürlich auch gerne einfach Darmstadt weglassen und nur freifunk.net eingeben und dann kommt man eben auf die generelle Seite ohne direkten Community-Bezug. Ja, dann haben wir natürlich noch eben openmesh.org. Das ist die Webseite, die sich eben um die Batman-Protokollentwicklung
kümmert. Wie heißt das, Batman?
Wir hatten es noch gar nicht genannt, gell? Fällt mir gerade auf. Ja, das ist eigentlich eines der coolsten Sachen. Ich hatte tatsächlich auch eine kleine Anekdote dazu. Auch wenn wir jetzt schon bei den Tool- und Medientipps angekommen sind, ich habe tatsächlich mal einen Burgerladen nur für Freifunk begeistern können, weil eben gerade Batman der Name des Mesh-Protokolls ist.
Wenn das kein USP ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, und natürlich auch last but not least eben Read the Docs von Gluon, eben gerade die Basis der meisten Freifunk-Firmwares.
Ja, also die Karte, die finde ich wirklich super. Ich habe hier währenddessen mal so ein bisschen reingezoomt und man sieht wirklich die ganzen Access Points und man kann natürlich auch, da es ja auch transparent ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf einen klicke, dann sehe ich auch, was für ein Gerätemodell das Ganze ist, wann sich die Maschine zum letzten Mal gemeldet hat. Das kann ich sehen. Ich kann sogar sehen, die IP-Adressen davon, das sind auch alles IPv6-Adressen, wenn ich es richtig sehe. Also Freifunk ist IPv6-only, attestiere ich dem jetzt erstmal. Ist das korrekt?
Nee, nicht only. Nee.
Nee, wir sind dual-stacked.
Korrekt, ja. Und auch schon seit sehr langer Zeit, muss man dazu sagen. Also eigentlich auch zu den Zeiten war es schon IPv6-fähig und voll funktional, als die wenigsten Netzwerkadministratoren im Unternehmensbereich sich überhaupt mal mit IPv6 angefangen haben, auseinanderzusetzen.
Ich wollte jetzt gerade schon fast ketzerisch fragen, ne? Also du hast ja einen ganz guten Einblick, wie das so aussieht in Projekten. Und da hätte man jetzt ja fragen können, wie die Verbreitung von IPv6 ist. Aber ich glaube, das wird ganz schnell ein 3-Stunden-Podcast, wenn wir dieses Fass jetzt auch noch aufmachen. Wäre vielleicht mal eine dedizierte Folge wert. IPv6, 25 Jahre später, what happened?
Ja, yeah. Do you or not?
Genau. Ja, aber das sieht man alles, das ist total spannend. Also man kann auch dann sehen, wie viele Leute eingeloggt sind und auch die Systemlast. Also das gibt einem auch so ein bisschen Gefühl, da kann man selbst mal so ein bisschen schauen, was haben denn die Leute draußen so für Hardware? Wenn man sich jetzt wirklich selbst was kaufen will, kann man da auch so ein bisschen gucken. Das finde ich recht spannend. Und Batman können wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Das steht für A Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking. Aber Batman klingt natürlich viel cooler. Also ich weiß jetzt nicht, ob man zufällig Batman für das Akronym gefunden hat oder ob man sich den Namen Batman rausgesucht hat und überlegt hat, was man dafür fancy IT-Wörter reinbauen kann.
Ich war nicht dabei, aber ich vermute, der Name war zuerst.
Klingt so. Was kannst du uns noch zu Gluon sagen, David? Da bist du ja sicherlich tief drin.
Also zu Gluon an sich, denke ich, ist das GitHub-Repo eine gute Adresse, weil wenn man sich mal angucken will, wie das Ganze technisch funktioniert, wie es gebaut wird, das ist alles relativ zentralisiert, gut durchsuchbar. Wenn ich einen Tooltip geben müsste, wäre es vermutlich der OpenWRT Firmware Selector. Das ist zwar nicht mehr 100% Freifunk, aber das ist ein relativ neues Tool, wo man für OpenWRT quasi sein Gerät eingeben kann und dann auch direkt eine Customized Firmware online in seinem Browser dafür bauen kann. Oh. Also ich kann dort die Paketliste, kann dort Pakete nachinstallieren und kann sagen, hier, bau mir mal bitte eine Firmware dafür. Und nach so 1 bis 2 Minuten kann man dann dort sich dieses Customized Image runterladen. Das ist ein ziemlich cooles Tool, meiner Meinung nach.
Das ist ein cooler Service. Das packt man auf jeden Fall auch in die Shownotes. Da wählt man wirklich ein einfaches Modell aus und kann dann direkt auch noch Pakete hinzufügen, die installiert werden sollen und ein First Boot Script bauen. Das ist natürlich extrem handy, wenn man jetzt nicht selbst sich so ein Image bauen will.
Aber eigentlich, David, müsste doch noch, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, dein Fritzbox 4040 Flash-Tool mit rein, oder?
Ach so.
Kam doch von dir damals sogar.
Ja. Ja, das kann man auch mal erwähnen, wenn man so eine Fritzbox flashen möchte. In der Regel ist das dann manuell über die Kommandozeile per FTP. Und wir haben damals eine Anleitung dafür geschrieben. Das war damals die Domain fritzfle.sh. Die haben wir aber nicht verlängert. Die war relativ teuer. Das ist jetzt auch bei Read the Docs als Fritz Tools gehostet. Das macht die ganze Installation auch mit macOS und mit Windows viel einfacher.
Cool. Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ich habe ein Tool mitgebracht, das hat jetzt nichts unmittelbar mit Netzwerk und mit Freifunk zu tun, aber ein Feinding, über das ich gestolpert bin die letzten Tage, hat mit Ansible zu tun, und zwar ist das der Ansible Playbook Grapher. Wenn man mal so ein super langes Playbook geschrieben hat, um sich Dinge zu automatisieren, dann will man das vielleicht auch in der Doku ein bisschen beschreiben für Leute, die jetzt keinen Bock haben, 300 Zeilen YAML-Code zu lesen. Und das ist ein Tool, das lässt man auf so ein Playbook los und dann kommt halt so ein schönes Bild bei rum, wo man genau sieht, welche Tasks in welcher Reihenfolge zum Beispiel ausgeführt werden. Auch so weitere Verzweigungen, wenn ich so eine Rolle habe zum Beispiel, wird hier ganz nett visualisiert. Und das finde ich ganz praktisch. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie sieht das denn aus mit Automatisierung in Freifunk? Gibt es da, also ich meine, das ist ja Firmware, die ich mir einfach nur als User installiere. Also ich habe ja als User keinerlei Notwendigkeit, Config-Management zu machen. Aber gibt es da auch irgendwelche Automatisierungswerkzeuge, die für den eigenen Einsatz relevant sind?
Du kannst Freifunk-Knoten auch einfach mit Ansible automatisieren, wenn du da Funktionen hast, die du automatisieren möchtest. In der Regel, mein persönlicher Ansatz ist eigentlich immer zu schauen, dass man die Automatisierung, die man, also den Task, den man automatisieren möchte, möglichst Zero-Touch implementiert, also quasi mit Software auf dem Gerät, dass man das damit gar nicht mehr interagieren muss. Aber das ist ein persönliches Ding von mir. Man kann einfach Ansible benutzen. Und ansonsten ist natürlich das Toolset, was man verwenden kann, relativ limitiert. Sehr oft haben wir nur 8 Megabyte oder 16 Megabyte Flash-Speicher. Da passt nichts Großes mehr mit drauf.
Das stimmt. Da wird es dann auch schwer mit einer fully-fledged Python-Installation mit allen Modulen, die ich dann ausführen kann. Ja,
vergiss es.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, Dirk und David. Ich habe super viel mitgenommen. Also für mich war das Thema bisher immer, man hat es mal gehört, aber sich nie damit auseinandergesetzt. Ich finde das richtig spannend und bin auch echt am Überlegen, ob ich jetzt hier einfach mal meine Glasfaserleitung, die ich hier jetzt habe, ob ich die vielleicht nicht einfach mal teile. Weil ich habe auf der Karte gesehen, in der Region gibt es nicht so viel Freifunkrouter. Und das wäre doch schön, wenn man da einfach zu partizipieren würde. Hat mir sehr viel gebracht. Vielen Dank nochmal.
Gerne.
Ja, gerne auch. Vielen Dank.
Und der Dank gilt natürlich auch euch, liebe Zuhörende. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch genauso viel Spaß an der Folge hattet. Wenn ihr Feedback, Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Euch nochmal vielen Dank, Dirk und David. Und dann bis zu einer der nächsten Episoden. Ciao.